Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit dem Support von Biodynamic und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Ich hoffe, du und auch ihr hattet eine schöne, angenehme und gesunde Woche, seit wir das letzte Mal miteinander getalkt haben. Und wie immer bin ich gespannt, wie du die Kämpfe am vergangenen Wochenende wahrgenommen hast. Und ja, wie deine Prognose aussieht für das nächste Wochenende, wobei ich denke, dass wir vielleicht auch ganz kurz mal auf Wilder gegen Fury eingehen sollten, weil auch der ein oder andere MMA-Fan wird sich dafür interessieren, vermute ich.
Ja, auf jeden Fall. Wo fangen wir am besten an? Ich denke, wir fangen am besten mit dem MMA-Event letzte Woche an. Ja, Corey Anderson gegen Jan Blachowicz. Oder Jan Blachowicz. Ich sag Blachowicz, ist einfach irgendwie eine Gewohnheit. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe im Podcast letzte Woche gesagt, dass ich denke, dass Jan Blachowicz diesen Fight gewinnen wird. Und so kam es auch. Denn wie gesagt, ein Knockout gegen Luke Rockhold. Einen starken Kampf gegen Thiago Santos, auch wenn er verloren hat. Starker Kampf gegen Jacare. Und da war mir fast schon klar, dass Blachowicz gewinnen wird. Auch sehr beeindruckend hat er gewonnen natürlich. Schade für Corey Anderson, von dem ich aber absolut gar kein Fan mehr bin. Denn das Problem war einfach, damals nach seinem Sieg gegen Johnny Walker war er sehr, sehr hässlich einfach. Ne? Jetzt nicht optisch, sondern sein Charakter. Er hat Johnny Walker, nachdem er ihn ausgenockt hat, hat er ihn da angeschrien und in die Kamera gebrüllt, there's levels to this und so weiter. Sehr, sehr abgehoben einfach unschön und forderte dann, gib mir einen Titelkampf oder entlasst mich aus der UFC. Mhm. Ich denke, es sollte jedem klar sein, dass ein Kampf oder ein Sieg gegen Johnny Walker keinen für einen Titelkampf qualifiziert. Hat Corey Anderson selber bemerkt, statt einen Titelkampf gab es also den Knockout gegen Jan Blachowicz oder ja, wurde ausgenockt. Ja, toller Fight von Blachowicz. Ich denke, ich hoffe, wir sehen jetzt Blachowicz gegen Jones. Aber Matthias, wie hast du den Kampf erlebt und was sind deine Gedanken?
Auf die Zukunft werde ich gleich nochmal eingehen. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich die Vermutung, dass Corey Anderson gewinnt. Hab allerdings so insgeheim ein bisschen zu dem polnischen Kämpfer gehalten, also zu Blachowicz. Du hast es eben schon treffend gesagt. Er hat gegen Johnny Walker gewonnen, war danach sehr überheblich, schon arrogant. Und irgendwie hat er das beibehalten, glaube ich, bis zum Kampf am letzten Wochenende. Und die Strafe ist dann sofort erfolgt, seine Überheblichkeit, sich nicht auf den nächsten Kampf zu konzentrieren, sondern nur noch davon zu sprechen, dass er den Titelkampf will gegen John Jones, hat ihm wahrscheinlich auch mental nicht gut getan. Er hat anscheinend Blachowicz unterschätzt, ist in einen knallharten Konter reingelaufen. Er hat so ein bisschen lasch den Low-Kick zum Standbein gemacht und hat dann voll die Rechte gefangen und ist dann ganz bös bestraft worden. Genauso wie Johnny Walker bestraft wurde von ihm, als man so das Gefühl hatte, Johnny Walker, es geht mit so einer gewissen Überheblichkeit in den Kampf rein. Wobei, der macht das ja immer, das ist halt so seine Art. Aber jetzt hat Corey Anderson die Quittung bekommen. Wie gesagt, ich hätte es nicht erwartet. Ich habe schon gedacht, dass er eine gute Chance hat, und den Kampf auch gewinnen kann, dass es dann so böse zu Ende gegangen ist, mit so einem brutalen K.O., bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber tolle Leistung. Und bei mir im Studio trainieren 3-4 Polen, die haben natürlich was zu feiern gehabt und haben mir das nicht gleich aufs Brot geschmiert, wie geil ihr polnischer Kämpfer ist und dass der natürlich jetzt auch John Jones besiegen wird. Gut. Was soll ich als Pole da auch anders sagen? Also ich bin jetzt kein Pole, aber die im Studio haben es halt so gesagt. Also die freuen sich schon mächtig darauf, ihren polnischen Fighter gegen John Jones zu sehen. Der ja auch übrigens, ich glaube, das haben unsere Zuschauer auch mitverfolgen können, der auch da mit in der Halle war und sich den Kampf ja, im Detail angeschaut hat. Also er weiß, was auf ihn zukommt. Und ich denke, jetzt müssen wir nur noch abwarten. Obwohl wir haben, glaube ich, mehrere Optionen. Darauf können wir auch gleich nochmal zurückkommen. Wir haben auch die Option Rückkampf Thiago Santos. Wir haben die Option Rückkampf Dominic Reyes. Und wir haben jetzt einen Herausforderer, der ja, heiß wie Frittenfett ist als Pole. Also, ist es der erste Pole, der UFC-Champion werden kann? Hat man schon mal einen?
Mensch, Matthias. Als ob es noch kein, also wenn wir jetzt auch die weiblichen Kämpferinnen mit
Naja,
einbeziehen.
ich meine die Männer. Das ist Johanna
Ach so.
Svetricek, dass die Polin ist und
Moment,
natürlich den
Matthias.
Titel schon hatte,
Wie
das
heißt
weiß
sie?
ich. Johanna Svetricek, nee, Johanna, nee,
Ja,
helf mir.
Johanna Sedrycek passt.
Nein, sag mal.
Nein, Johanna Sedrycek. Nein, Joanna einfach. Sag einfach Joanna.
Ja, Joanna, die
Genau.
geile Sau. Nein, Spaß beiseite.
Ja.
Aber die hat klar einen Titel. Aber bei den Männern, haben wir bei den Männern schon polnischen Champion gehabt? Ich glaube nicht.
Nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Also, nee. Nee, eigentlich nicht.
Ja, also wie gesagt, er ist jetzt mit im Titelrennen und ich bin gespannt, wie es in der Gewichtsklasse weitergeht. Was meinst du, wer als nächstes die Chance bekommt gegen John Jones?
Das ist eine gute Frage, denn wir haben einen Kämpfer, an den wir gar nicht gedacht haben. Und zwar haben wir noch einen Anthony Smith, der natürlich schon mal seine Titelchance hatte gegen John Jones, und da auch nicht gut aussah. Aber er gewann zuletzt gegen Alexander Gustafsson, also im Juni, ne, da als Gustafsson zurückgetreten ist, kämpft demnächst gegen Glover Teixeira. Und die Frage ist, wenn er jetzt gegen Teixeira gewonnen hat, was kommt danach? Denn dann qualifiziert er sich nicht für einen Titelkampf, aber ich würde ihn dann gerne entweder im Rückkampf gegen Volkan Özdemir sehen oder Reyes oder Santos. Das heißt, wir dürfen Volkan Özdemir nicht vergessen, wir dürfen Anthony Smith nicht vergessen
Na,
und
na.
doch, so läuft's doch. Anthony Smith hat bald einen Kampf und danach geht's weiter. Und Anthony Smith kämpft immer gegen bessere Leute. Jetzt nicht unbedingt bei Glover Teixeira, ne? So schon ein bisschen alt. Aber wir müssen schon damit rechnen, wenn jetzt Anthony Smith gegen Gustafsson und Teixeira gewonnen hat, dann wird er nicht plötzlich gegen Rang 13 kämpfen, sondern gegen Top 3 oder Top 5. Ich weiß auch gar nicht, welchen Rang er aktuell innehat in den Light Heavyweight Rankings,
Nee.
aber ich gucke eben mal. Aber es dürfte weit oben sein. So, hier. Ja, Anthony Smith ist die Nummer 3 in den Light Heavyweight Rankings.
Ja, definitiv. Aber er sah halt für mich im Kampf gegen John Jones komplett chancenlos aus. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die UFC ihm nochmal eine Chance gibt. Ich denke mal, wir haben drei Leute: Dominic Reyes, Thiago Santos und Blachowicz, diese drei, die in Frage kommen. Einer von den dreien wird gegen John Jones kämpfen. Die anderen beiden werden dann zum Beispiel gegen Anthony Smith, einer von denen, kämpfen. Wobei wir bei Thiago Santos noch nicht wissen. Ich habe heute mal auf Instagram geschaut. Er scheint wohl wieder im Training zu sein. Kann sich auch wieder gut bewegen. Also scheinbar läuft es gut oder besser als in der Vergangenheit. Also der könnte bald wieder fit sein. Ist halt die Frage, ob das für ihn gut ist, wenn er dann gleich den Rückkampf gegen John Jones bekommt, oder ob es vielleicht besser ist, für ihn erst noch mal einen anderen Kampf zu machen, um wirklich zu schauen, bin ich wieder der Alte?
Ja, da
Kann
stimme
ich
ich
nicht
dir zu.
beurteilen.
Ich denke aber, man muss Anthony Smith in dieser Diskussion mit einbringen. Wie gesagt, er kämpft bald gegen Glover Teixeira. Warum ausgerechnet gegen ihn, verstehe ich nicht ganz. Ich meine, Smith ist Nummer 3, Teixeira Nummer 9. Total unnötig im Endeffekt.
Ja.
Aber ja, Anthony Smith ist in den Rankings noch über Jan Blachowicz. Das dürfen wir nicht vergessen. Und die Rankings wurden geupdatet, wohlgemerkt. Ne? Blachowicz ist jetzt auf 4. Immer noch hinter Anthony Smith. Und zu sagen, er ist einfach de facto auf Platz 3. Und da kannst du nicht sagen, nee, den braucht man gar nicht beachten, weil er bald einen Kampf hat. Und ich sag dir eins, wenn er denn gewinnen sollte gegen Teixeira, dann wird er einen Titelkampf fordern. Da bin ich mir jetzt schon sicher.
Ja, aber ich glaube nicht, dass er ihn bekommen wird. Ich glaube es
Nee, er
nicht. Ich glaube,
muss.
er ist einfach noch, ist zu uninteressant. Da sind andere Kämpfe spannender. Und wie gesagt, John Jones hat ihn wirklich dominiert. Er sah ziemlich chancenlos aus.
Genau. Wobei man nicht vergessen darf, Anthony Smith hätte theoretisch gewinnen können. Ne? Hätte er die Disqualifikation genommen, so wie es ein Diego Sanchez vorgemacht hat. Aber zu Diego Sanchez kommen wir später. Die
Ja, da müssen wir drüber
Konstellation
reden.
Als Ganzes ist interessant. Das heißt, ich möchte mit der Diskussion nicht klären, kämpft Anthony Smith bald gegen Jon Jones, sondern wer kämpft gegen wen im Light Heavyweight? Wir haben einen Champion, Jon Jones, und wir haben einige Leute, und nur einer davon kann den Titelkampf kriegen, und die anderen werden halt untereinander kämpfen müssen.
Genau.
Und das wird ja das Spannende. Wer kämpft gegen Jones und wer kämpft untereinander?
Und die Kämpfe untereinander sind richtige Knaller, richtige spannende Knaller.
Absolut.
Da könnte ich mir viele spannende Kämpfe vorstellen.
Absolut, also die Top-Contender im Light Heavyweight machen echt Spaß, vor allem ein Thiago Santos, vor allem ein Dom Reyes. Von denen dachte ich vorher gar nicht, dass es mit denen spannend wird. Ja, ich wusste, okay, Thiago Santos hat Knockout-Power. Aber ich hätte nie gedacht, dass das Light Heavyweight so spannend wird und dass Jon Jones so nah dran ist daran, seinen Gürtel zu verlieren. Hätte ich nicht gedacht, aber jetzt ist es so. Und ich rechne fest damit, dass Jones in den nächsten drei Kämpfen vermutlich seinen Titel verlieren wird. Wenn er denn so performt wie gegen Thiago Santos und Dominic Reyes, weil eins wissen wir, Thiago Santos war mega knapp und Dominic Reyes war mega knapp.
Wen würdest du am liebsten persönlich gegen Jon Jones sehen?
Am ehesten einen gesunden Thiago Santos,
Oh,
denn
da sind wir einer Meinung. Geht mir
ja,
genauso.
weil dafür, dass Thiago Santos verletzt war in dem Kampf nach der zweiten Runde, hat er immer noch abgeliefert. Und wenn Thiago Santos in einem Rückkampf heile bleibt, holla die Waldfee, da können wir uns aber auf etwas einstellen.
Ich habe halt ein bisschen Angst, dass der nach so einer schweren Verletzung nicht mehr der Alte ist. Dass das so eine Cain-Velasquez-Geschichte wird. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Also ich hoffe wirklich, dass der zu 100% fit ist und da wirklich auch das wieder komplett abrufen kann. Und dann habe ich noch die zweite Angst, die, glaube ich, auch nicht unbegründet ist. Jon Jones in Rückkämpfen ist immer extrem stark gewesen, oder?
Ja, egal ob DC, Gustafsson, immer, immer.
Ja. Also da ist er jemand, der auch. Ja, da kommt halt wieder sein Fight-IQ kommt da wieder durch. Seine flexible Art zu kämpfen, weil er ist irgendwie überall gut. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo er am besten ist. Oder hättest du so was, wo du sagen würdest, da ist Jon Jones am besten? Ich glaube, er ist überall gleich gut, oder?
Im Endeffekt, ganz ehrlich, im Denken. Im Denken ist Jones im Cage der Beste. Ansonsten, ne, rein vom Kampfstil her überall sehr, sehr gut.
Sehe ich
Ja.
genauso. Also es bleibt auf alle Fälle spannend und ich hoffe, dass wir nicht allzu lang warten müssen. Ich hatte den Eindruck, Jon Jones war ja wie gesagt vor Ort, dass er Bock hat und dass es gut möglich ist, dass wir vielleicht im Sommer schon wieder einen Jon Jones-Kampf sehen, oder?
Genau, Jon Jones kämpft ja sonst immer sehr, sehr oft. Jetzt seit dem Santos-Kampf hat er sich wieder ein bisschen Zeit gelassen. Ansonsten hatte er, glaube ich, in 8 Monaten oder so 3 Kämpfe. Er hat ja im Dezember Gustafsson, glaube ich. März war dann Anthony Smith und dann irgendwann im Sommer rum war der Thiago Santos fight. Also, wenn Jon Jones wieder so wie 2018 oder Anfang 2019 kämpft, dann sehen wir ihn, denke ich, im Sommer. Denn wir haben ja International Fight Week in Las Vegas. Angeblich Kamaru Usman versus Jorge Masvidal. Und da wäre ein Jones-Kampf natürlich auch sehr, sehr geil drauf. Keine Frage. Jo, dann würde ich sagen, sprechen wir mal über das Co-Main-Event. Diego Sanchez war mal wieder am Werk und hat gegen einen skurrilen Pereira gewonnen. Skurril ist, denke ich, wirklich das treffende Wort. Und die Art und Weise, wie er gewonnen hat, lässt sehr, sehr viel Raum für Diskussionen. Und Matthias, wie hast du den Kampf erlebt und was sind so deine Gedanken? Vor allem über das Finish, nenne ich es mal.
Okay, wo soll ich anfangen? Ich hatte es, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt. Ich bin eigentlich Diego Sanchez-Fan. Ich habe ihn verfolgt seit The Ultimate Fighter, wo er damals seinen großen Auftritt hatte. Ich glaube, ich die Staffel sogar gewonnen hat in seiner Gewichtsklasse. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Bin ich mir nicht sicher.
Jedenfalls, ja, ich meine, er hätte seine Gewichtsklasse sogar gewonnen. Ist also schon sehr lange dabei. Ist jemand, der bekannt ist für seinen aggressiven Kampfstil. Und dementsprechend habe ich auch immer gerne seine Kämpfe geschaut. Diesmal muss ich sagen, hat man doch gemerkt, dass er langsam, ja, älter wird. Ich habe ihn noch nie so schlecht trainiert gesehen. Also hier und da hat man schon so ein Speckröllchen gesehen. Wohingegen sein Gegner, ist dir das aufgefallen, wesentlich größer, massiver, muskulöser ausgesehen hat. Man hat das Gefühl gehabt, man sieht hier zwei unterschiedliche Gewichtsklassen. Vom Kampfstil her, ja, war das einfach nur schlecht. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin Fan. Ich hätte gern was anderes gesehen. Er hat viele tolle Kämpfe abgeliefert. Aber da ist er überhaupt nicht zurechtgekommen mit seinem Gegner. Er hat ja, nach Punkten keine Chance mehr gehabt, den Kampf zu gewinnen. Im Gegenteil, man hat zwischendurch den Eindruck gehabt, hier könnte auch der Kampf beendet werden durch TKO, weil er halt auch harte Treffer eingesteckt hat. Und ich meine, es war was zum Ende der dritten Runde oder Mitte der dritten Runde?
Ja, gut.
Also
Welche?
ziemlich zum Ende vom Kampf her, in der dritten Runde zumindest, als dann die Aktion kam, wo er mit dem Knie am Boden war und in der Situation dann ja einen Kniestoß eingefangen hat, einstecken musste. Wobei man hier ganz klar sagen muss, der Kniestoß war zu 100% gegen die Regel, also auf gut Deutsch nicht legal. Ein illegal Kniestoß.
Ja,
Ja,
genau.
und dann, wie gesagt, da sind wir uns beide, glaube ich, zu 100% einig. Und dann wurde es ein bisschen skurril. Man hatte erst den Eindruck, Sanchez will weiterkämpfen. Dann kam aber der Kampfrichter zu ihm und sagte: Du hier, pass auf, das war nicht in Ordnung mit dem Kniestoß. Und wenn du jetzt nicht weiterkämpfen kannst, dann hast du gewonnen. Und dann guckte er ganz komisch, fragte dann den Kampfrichter noch: Ja, darf ich mit meinem Coach sprechen, mit meinem Trainer? Er wollte in seine Ecke. Dann hat der Kampfrichter gesagt: Nee, nee, du darfst nicht in deine Ecke, du musst hier bleiben. Und dann hat er wohl so einen Moment nachgedacht. Dann kam noch der Ringarzt und sagt: Ja, wie geht's dir und so. Und dann sagte er dann: Ja, ich kann nichts sehen, oder? Ich kann nichts sehen.
Ja.
Ja, dann müssen wir den Kampf abbrechen. Ja, okay. Und dann ist der Kampf abgebrochen worden. Und ja, er war der glückliche Sieger.
Ja, ich denke, keiner streitet sich drum, dass der Move illegal war, verboten. Klar, es gibt eine Unterbrechung. Anthony Smith hat gezeigt, wie es sein soll, wenn man wirklich nicht mehr weitermachen kann. Dann soll der Kampf abgebrochen werden. Aber, ja, wenn man theoretisch fit ist, sich aber denkt, hey, Moment mal, ich habe ja dann gewonnen, wenn ich jetzt sage, ich kann nicht mehr weitermachen. Und dann erst entscheidet, okay, dann breche ich den Kampf ab. Sowas ist einfach, ja, gut, die Sache ist die, sowas ist auf der einen Seite unsportlich, auf der anderen Seite ist natürlich so ein illegaler Kniestoß auch sehr unsportlich. Und es wäre, hätte Pereira diesen Fehler nicht gemacht, auch gar nicht zu dieser Situation gekommen. Diego Sanchez hat aber im Endeffekt diese Situation ausgenutzt und gesagt, er kann nicht weitermachen, obwohl zumindest sah es so aus. Ne? Vielleicht kann es ja wirklich sein, als hätte er nicht weitermachen können, aber es sah so aus, als wäre er ready to go gewesen, hat aber gesagt, hey, Moment, wie war das? Ich krieg den Sieg, wenn ich jetzt sage, ich kann nicht weitermachen. Okay, ich kann nicht weitermachen. Nee, ne, das geht nicht mehr. Und das ist in meinen Augen auch ein sehr unsportliches Verhalten. Rein offiziell, ne, nach Regelwerk ist dieser Sieg konform. Diego Sanchez sagte, er kann nicht mehr. Dann hat er halt gewonnen, weil Disqualifikation. Problem ist aber die Frage, ob er wirklich nicht mehr konnte oder ob er einen Sieg geschenkt haben wollte in einem Kampf, den er offensichtlich nicht gewonnen hätte.
Also für mich hat er den Eindruck gemacht, als hätte er definitiv kämpfen können, aber hat dann aus taktischen Gründen gesagt, okay, das Ding habe ich auf jeden Fall verloren. Es gibt nur eine Chance, die Kohle mit nach Hause zu nehmen und den Sieg zu kriegen. Und dann gab es halt diese Kurzschlussreaktion, wo er gesagt hat, ah, ich sehe nichts mehr. Ich kaufe ihm das nicht ab. Er hat nicht so benommen ausgesehen. Der Blick war auch relativ klar von ihm. Er hat auch sehr entspannt mit dem Kampfrichter gesprochen. Wobei der, war das ein Fehler von dem Kampfrichter zu sagen, pass mal auf, wenn du jetzt nicht weiterkämpfen kannst, hast du das Ding gewonnen. Hätte er das sagen dürfen, hätte er aber jetzt einfach den Mund halten sollen. War auch ein bisschen komisch.
Gut, das wüsste aber der Kämpfer im Endeffekt auch. Ne,
Ja,
das,
aber es kam halt schon ein bisschen
ja,
komisch rüber.
ja.
Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Vorwurf an den Kampfrichter.
Ja.
Und dann die Nachfrage, ja, kann ich mit meinem Trainer sprechen? Also er wollte anscheinend mit seinem Trainer besprechen, was machen wir jetzt? Es war schon
Ja.
alles ein bisschen komisch. Klar, wie gesagt, auf der einen Seite, jetzt hat er halt die Siegprämie, hat die Kohle. Aber auf der anderen Seite ein riesen Imageverlust, finde ich. Und ist die Frage, womit man mehr Geld verdienen kann, mit dem Kämpfer-Image, wenn er aus dem Kampf rausgegangen wäre, was da wirklich mehr Wert hat, weil es war vor heimischem Publikum. Er ist da schon so ein Held, er ist da auch gefeiert worden beim Einlauf. Nur jetzt hat er, glaube ich, mit der Aktion viele Fans verloren und das tut einem natürlich dann im Nachhinein auch nicht gut, wenn man dann später noch Geld verdienen will mit Werbung, als Trainer, als, ne, als Publikumsmagnet. Ich finde, er hat sich damit keinen Gefallen getan. Und du hast es schon treffend gesagt, Chapeau an Anthony Smith. Der hat wirklich gezeigt, man nennt ihn ja auch Löwenherz, Lionheart. Der hat wirklich gezeigt, dass er so ein Löwenherz hat und ist da aufgestanden, hat weitergekämpft, obwohl er genauso wusste, dass er mit Punkten keine Chance mehr hat, diesen Kampf zu gewinnen.
Ja, prinzipiell hast du recht. Auf der anderen Seite denke ich aber nicht, dass es ein Diego Sanchez so sehr schadet, weil sind wir mal ehrlich, kein Mensch mehr redet darüber, dass Anthony Smith, wow, ne, der hat damals, er hätte den Titel haben können und so weiter. Das kam jetzt vielleicht noch mal kurz auf bei der Sache mit Diego Sanchez. Aber im Endeffekt, so blöd es klingt, Anthony Smith hat was Cooles gemacht damals und es war für die nächsten 2 Tage auch cool und dann hat es auch wieder jeder vergessen. Ne? Dann hat wieder jeder vergessen, ah, Moment mal, Anthony Smith hätte ja Champion sein können. Ne? 2, 3 Tage danach hat da halt niemand mehr drüber geredet. Weshalb, ne? Also,
Ja,
du
es
verstehst, wie
ist.
ich es meine. Ne? Ja, Anthony Smith hat schon was Lobenswertes getan, aber wirklich was gebracht hat es ihm auch nicht. Weil wenn man über Smith vs. Jones redet, redet man hauptsächlich darüber, wie schlecht Anthony Smith war und nicht, hey, guck mal, richtig coole Aktion damals und so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, wie gesagt, es hat halt zwei Seiten. Ja, aber war es das jetzt wert, diesen einen Sieg einzustreichen und selber diesen
Nee.
Image-Schaden da? Okay, ich weiß nicht, man könnte jetzt sagen, die Kampfbörse, die Kohle nimmt man halt mit. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass, welche Karriere haben wir noch zu erwarten von Diego Sanchez? Letztendlich kämpft er noch, um ein paar Dollar zu verdienen, aber er wird nie wieder eine Titelchance kriegen, er wird nicht mehr weit nach vorne kommen.
Aber gerade dann kann ich verstehen, dass er das gemacht hat. Er kriegt ja einen Win-Bonus. Wenn er gewinnt, kriegt er einen
Ja, sag
Bonus.
ich ja.
Ne?
Das ist halt, eine Perspektive hat er eh nicht mehr.
Ja,
So nach
eben.
dem Motto, na gut, jetzt nehme ich halt die Kohle mit.
Ne? Bei jedem Kampf sagt man, er soll doch bitte zurücktreten. Und ne, dann weiß er, seine Uhr tickt und
Ja.
ja.
Ja, wie gesagt, der Image-Schaden, da gebe ich dir wahrscheinlich recht, wird sich in Grenzen halten.
Zumindest langfristig. Weißt du,
Ja,
also
ja,
jetzt sind alle empört, in einem Monat,
ja.
in einer Woche redet da keiner mehr drüber, weißt
Nächstes Jahr wird kein Mensch mehr drüber reden.
du? Ja.
Aber ja, es ist halt blöd. Wobei auf der anderen Seite denke ich, man ärgert sich jetzt drüber, man spricht drüber, aber es wird die Karriere beider Kämpfer nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Weil ein Dana White, eine UFC, die sind halt auch nicht blöd.
Eben, die sehen, wer hat geil performt, wer hat gut
Genau.
gekämpft. Die gucken nicht nur auf Sieg oder Niederlage, sondern
Richtig.
wie hat derjenige auch gewonnen und wie hat derjenige verloren.
Das heißt, selbst wenn Sanchez jetzt den Sieg auf seine Fahne schreiben kann, die UFC juckt das nicht. Die UFC hat gesehen, er hat scheiße gekämpft, er war nicht in Form, er hat lange nicht den aggressiven Kampfstil gezeigt, für den man ihn lobt und immer wieder auch Kämpfe ihm dafür gibt. Und deswegen, da, ob er jetzt gewonnen hat, verloren hat, da sehe ich keine Zukunft. Während halt sein Gegner abgeliefert hat, er hat wie immer seine Show gemacht, hat seinen Kampf gemacht. Und er wird in naher Zukunft gleich wieder einen Kampf bekommen von der UFC. Und ob wir Diego Sanchez noch häufig sehen werden, vielleicht war das jetzt schon sein letzter Kampf, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sein Vertrag bei der UFC aussieht.
Genau. So sieht es aus. Ja, das war die UFC Fight Night. Ich würde tatsächlich am liebsten jetzt auf Wilder vs. Fury zu sprechen kommen.
Das überrascht mich, aber gerne.
Ja, weiß ja, wie es ist. Die nächste Fight Night ist halt wieder so eine. Ne, klar kann man mich jetzt casual nennen, aber es ist so eine. Ja, schön, dass was läuft. Fight Night. Ne?
Ein Dan Hooker und ein Paul Felder, ja, das gibt halt keine Klicks, ne? Weder bei YouTube noch bei einem Podcast. Aber für mich als UFC-Fan ist es schon ein geiler Kampf von beiden.
Ja,
Also ich
es
freue mich da
ist.
schon drauf.
Ja, natürlich wird es ein geiler Kampf, aber vor allem die Kämpfe interessieren mich, wo man weiß, das wird etwas verändern. Da geht es um etwas. Und das ist natürlich bei einigen Fight Nights der Fall, so wie eben jetzt bei Blachowicz gegen Anderson. Und Paul Felder, ja, ich meine, er hat zuletzt auch gegen einen Edson Barbosa gewonnen. Das dürfen wir nicht
Knappes Ding,
vergessen. In einem,
knappes
genau,
Ding.
in einem geilen Fight auch. Paul Felder sieht man auch eigentlich immer gerne. Und Dan Hooker sieht man auch immer gerne. Der Kampf wird geil. Wird der Kampf aber großartig was ändern? Eher weniger. Weißt du?
Ja, bin ich voll bei dir. Ja, da gibt es letztendlich auch nicht mehr zu sagen. Ich glaube, beide Kämpfer sind relativ ausgeglichen. 50-50 Gewinnchance aus meiner Sicht. Beide haben in der Vergangenheit, ich glaube, zwei Kämpfe gewonnen, einen verloren. Ja, wie gesagt, auf alle Fälle zwei Top-Kämpfer. Ich denke, die werden sich auch nichts schenken. Es wird eine richtige Schlacht. Aber wer da gewinnt, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, 50-50 Chance.
Jo, genau. Mich würde mal aber die Meinung der Zuhörer interessieren. Wollt ihr, dass wir auch auf solche Kämpfe näher eingehen, auch im Vorfeld, oder reicht es euch, wenn wir kurz einfach einen Überblick geben und sagen, wie es aussieht und so weiter? Das würde mich tatsächlich interessieren, wenn die Zuhörer sagen, wir sollen ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Auch bei Previews, auch bei vielleicht nicht so ganz interessanten Fight Nights im Mainstream. Dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Mein Gedanke ist einfach, also ich denke, das interessiert eher weniger Leute. Falls es euch aber interessiert, schreibt uns bei Instagram, Matthias Botthoff und Kampfgeist MMA. Was denke ich aber von größerem Interesse sein wird, und das weiß natürlich auch die UFC, ne, das größte Kampfsport-Event am Wochenende wird einfach der Rückkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury. Und da bin ich mal mega gespannt, denn wir wissen ja, der erste Fight, der erste Boxkampf war so knapp und für einige Leute natürlich auch sehr unfair, weil viele gesagt haben, Tyson Fury hat gewonnen, egal ob er da in der 12. Runde nochmal zu Boden gegangen ist, egal ob der Referee, ne, das hat man danach ja auf diesen YouTube-Videos gesehen, der Referee hat zu langsam gezählt. Tyson Fury war, denke ich, im ersten Kampf, ja, er war der Gewinner im Endeffekt und jetzt gibt es den Rückkampf. Bronze Bomber gegen den Gypsy King. Matze, was denkst du über den Fight?
Also erst einmal, ich freue mich mega drauf, genauso wie du. Es ist einfach ein Kampfsportspektakel vom Allerfeinsten. Schwergewichts-Weltmeisterschaftskampf hat immer schon die Zuschauer begeistert. Ich glaube, seit Muhammad Ali, da ist mein Vater schon nachts aufgestanden, gibt es einfach nichts Geileres. Und hier haben wir wieder einen richtig mega spannenden Kampf. Zwei Charaktere, die aufeinandertreffen. Zwei Typen, die schon einiges durch haben im Leben und die auch im ersten Kampf richtig abgeliefert haben. Unentschieden, spannender Kampf, ausgeglichener Kampf. Der eine, der mehr Treffer gelandet hat, in dem Falle Tyson Fury. Auf der anderen Seite Wilder, der die härteren Treffer gelandet hat, der Fury zu Boden geschickt hat, der ihn angenockt hat, nicht K.O. geschlagen hat, aber angenockt hat. Und dann eine Entscheidung, die ja knapper nicht hätte sein können, unentschieden. Also das gibt einen mega Rückkampf und es ist schwierig einzuschätzen, wie der Kampf ausgeht. Vom Gefühl her sehe ich Vorteile bei Wilder. Wilder weiß jetzt, was technisch auf ihn vorkommt, was auf ihn zukommt, wie Fury sich bewegt, was Fury drauf hat. Und Wilder war bisher in seinen Rückkämpfen immer sehr dominant. Alle Rematches, die er gemacht hat, hat er besser gemacht als den ersten Kampf. Hat im Rematch immer durch K.O. gewonnen. Und er ist halt einfach durch seine Schlaghärte, durch seine Explosivität, durch seine Athletik brandgefährlich, 12 Runden lang brandgefährlich. Während ich bei Tyson Fury nicht das Gefühl habe, dass er einen Wilder K.O. schlagen könnte.
Ja, da hast du weitestgehend schon recht. Ich sehe das aber anders. Ich denke, es geht auch gar nicht darum, dass ein Tyson Fury jemanden K.O. hauen muss, sondern Tyson Fury wird Wilder outboxen. Wenn wir uns mal an Wilder gegen Luis Ortiz erinnern, da sah Wilder nicht gut aus. Luis Ortiz sah in diesem Kampf besser aus, bis aber Deontay Wilder diesen brachialen Knockout-Punch geliefert hat. Und das ist aber auf der anderen Seite wiederum ein Pluspunkt für Deontay Wilder. Deontay Wilder hatte mit Luis Ortiz die größere Herausforderung in der Zwischenzeit. Denn ja, während Wilder gegen Luis Ortiz einen wirklich sehr guten Boxer geboxt hat, kämpfte Tyson Fury gegen Tom Schwartz und Otto Wallin, die natürlich auch sehr, sehr gut sind, aber wir haben in den beiden Kämpfen gesehen, dass Tyson Fury einfach mehr drauf hat. Die größte Herausforderung wird eben jetzt der Kampf gegen Deontay Wilder. Ich denke aber, und da haben wir einfach eine relativ kleine Übersicht. Vorteil Wilder, Knockout Power, haut jeden um. Vorteil Tyson Fury, die Taktik, ne, die Beweglichkeit und so weiter. Tyson Fury ist auf dem Papier der Bessere, der Deontay Wilder outboxt. Aber Deontay Wilder ist einfach derjenige, der alle K.O. haut. Ne? Außer ein Tyson Fury, wohlgemerkt. Und dementsprechend wird es schwierig. Wenn Tyson Fury nicht K.O. geht, dann gewinnt er. Wenn Tyson Fury K.O. geht, ja, dann gewinnt logischerweise Deontay Wilder. Das denke ich zumindest.
Ja, das ist gar nicht so abwegig, weil schaut man sich die Kämpfe von Wilder an, du hast es ja auch bei Ortiz schon richtig beschrieben, da könnte man Ortiz jede Runde geben, wenn man wollte. Das heißt, Wilder ist niemand, der auf Punkte kämpft. Er verlässt sich auf seine Explosivität, auf seine Schlaghand. Und das kann natürlich auch mal verrutschen. Wie heißt es so schön? Einen K.O. kann man nicht erzwingen. Der kommt halt einfach im Boxen. Man kann darauf hinarbeiten, indem man natürlich präzise arbeitet, aber man kann ihn nicht erzwingen, den K.O. Und das wiederum könnte zum Nachteil werden, wenn er wirklich sich darauf verlässt, Fury K.O. zu schlagen und er will das erzwingen, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen und dann wird er ausgeboxt und dann hat Tyson Fury definitiv die Chance, nach Punkten zu gewinnen, weil schauen wir uns den ersten Kampf an. Ich glaube, nach Punkten gibt es da keine zweite Meinung, lag Tyson Fury klar im Vorteil. Nur das amerikanische Kampfgericht hat natürlich die beiden Schläge, die Fury zu Boden gebracht haben, sehr hoch mit den Punkten angesetzt. Man wertet da halt auch ein bisschen anders vielleicht, als man das bei anderen Boxkämpfen kennt. Das heißt, die Treffer werden halt mehr nach Wirkung auch eingestuft. Und das war halt das Glück von Wilder. Aber nach Punkten hatte ich Tyson Fury im ersten Kampf vorne.
Jawohl, das war auch unsere Vorschau. Das Ganze könnt ihr euch wo auch
Aber
sonst bei The
leg dich
Zone
mal
anschauen.
fest, damit es mal ein
Ja.
bisschen spannender wird.
Ach so,
Leg
ja,
dich mal fest.
dann denke ich,
Schwierig, ne?
ja, ich denke, Tyson Fury gewinnt das durch Decision.
Ist echt schwer, ist echt schwer. Nein, ich glaube an Wilder. Ich glaube an Wilder. Ich denke, Wilder gewinnt das durch K.O. oder TKO.
Haha, da bin ich mal gespannt.
Ich auch.
Das Ganze könnt ihr euch wie immer live auf The Zone angucken. Nächsten Sonntag, also jetzt kommenden Sonntag, live ab 3 Uhr. Sonntag ab 3 Uhr bedeutet in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Vollkommen
Gut.
richtig. Ja, Carsten, bevor wir zum Ende kommen, habe ich eine Zuschauerfrage bekommen und wir
Aha.
hatten uns ja vorgenommen, die Fragen zu beantworten. Deswegen auch hier am Ende des Podcasts. Also nicht abschalten. In Zukunft wird es immer so sein, dass wir am Ende des Podcasts natürlich eure Fragen beantworten. Und hier hat uns ein Fan aus Österreich, aus Salzburg geschrieben, der Niki, und Frage für euren Podcast. Wie würdet ihr es finden, wenn statistische Daten mit in das Urteil integriert würden, um damit hohe Subjektivität der Urteilsverkündung zu minimieren. Man könnte beispielsweise mit vier realen Judges arbeiten und als fünfte Instanz die statistischen Daten des Kampfes heranziehen. Und dann schreibt er noch, ich arbeite viel mit Statistiken und alleine die letzten strittigen Urteile, Jones, Rakic, Aldo, würden sich nach meinen Berechnungen somit umdrehen. Regressionsanalyse in SPSS mit nur wenigen, aber den wichtigen Prädikatoren wie signifikante Strikes, Takedowns etc. Liebe Grüße, Niki aus Salzburg. Muss ich es nochmal so wiedergeben oder hat es jeder verstanden? Also der Niki ist der Meinung, man sollte vier Kampfrichter haben, die am Käfig praktisch sitzen und einen weiteren Kampfrichter, der halt die Statistiken auswertet, die man ja auch bei der UFC am Ende des Kampfes immer mal sehen kann. Wo dann in so Balken gezeigt wird, wer wie viel geschlagen hat, etc. Und diese Statistiken sollten dann mit einem fünften Kampfrichter in die Bewertung mit einfließen. Ja, was
Ja.
sagst du dazu, Carsten? Gute oder schlechte Idee?
Also ehrlich gesagt, habe ich von der Idee so noch gar nicht gehört. Aber ich bin ehrlich, ich finde die Idee sogar richtig gut. Klar, wenn wir uns jetzt mal den Videobeweis im Fußball anschauen, da sagt man ja, das macht den Sport kaputt und Fehler sind menschlich und so weiter. Aber da geht es manchmal halt nur um ein Tor. Da hast du sehr viele Spiele in der Saison. Im Kampfsport ist das anders. Da hast du einen Titelfight, das ist die Chance deines Lebens. Und wenn du aufgrund von, ich nenne es einfach mal menschlichen Fehlern, den Gürtel nicht gewinnst, ist das schon sehr ärgerlich. Und natürlich würde ein fünfter digitaler Judge, nenne ich das einfach mal, nicht dafür sorgen, dass du diesen Kampf dann sicherlich auch gewinnst. Aber er würde auf jeden Fall ein guter Indikator sein, ob du den Kampf hättest gewinnen sollen oder eben nicht. Also ich finde die Idee wirklich sehr, sehr gut. Hört sich gut an, klingt auch prinzipiell machbar, denn die UFC hat ja diese Statistiken. Die UFC hat nach jeder Runde die Statistik, so viele Treffer konnten landen und so weiter. Das heißt, wenn man da als fünfte Instanz, nicht als vierte Person, denn sonst wäre das, ne, so eine
Nee, hat
gerade
er
Zahl,
geschrieben. Er hat
genau.
geschrieben,
Genau.
vier reale Judges
Ja.
und einen
Ja,
fünften
genau.
Judge oder eine fünfte Instanz, die die statistischen Daten des Kampfes heranzieht.
Genau. Ja, finde ich total gut, Matthias. Was denkst du?
Ich finde es mega interessant. Ich finde es einen sehr konstruktiven Ansatz. Und ja, auch in der Praxis, ich könnte es mir schon gut vorstellen. Ich überlege halt, wo die Nachteile liegen, ob es am Ende dann zu rechnerisch wird. Aber das kann ja eigentlich nicht passieren, weil es ist ja nur ein Judge, der fünfte. Also vom Prinzip her würde eigentlich nichts dagegen sprechen, sowas mit einfließen zu lassen. Ja, ich sehe eigentlich vom Prinzip her keine Nachteile.
Ja.
Wenn man jetzt sagen würde, man beurteilt den Kampf nur aufgrund dieser Statistiken, dann hätte ich gesagt, na, ja, das ist
Ja.
nicht so toll. Aber hier haben wir nur einen fünften Kampfrichter, der anhand der Statistik sein Urteil abgibt.
Prinzipiell ja.
Und das wäre
Nachteil
legitim.
wäre aber, dass in erster Linie die Effizienz nur schwer messbar wäre, was
Ja.
Wirkungstreffer angeht.
Ja.
Das wird aber auch jetzt schon gemessen. Das heißt, jetzt wird ja angezeigt, was war ein Wirkungstreffer, ein Significant Strike. Problem ist aber,
Aber
wenn
es
wir,
werden schon
Moment,
fast
Moment, Moment,
alle Treffer,
wenn wir
Entschuldigung.
über Themen reden wie Octagon Control, ne, sowas würde nicht gehen. Aber auch bei den Takedowns. Ein Takedown ist ja nicht gleich Takedown. Ein Takedown muss ja auch effizient sein. Und man muss aus einem Takedown auch irgendwas machen. Das heißt, wenn ich da einen Takedown mache und dann liege ich wie ein nasser Sack über meinem Gegner und bewege mich nicht mehr, dann ist das auch für die echten Judges nächstes Mal nicht so effizient. Und die Frage ist, wie solch ein, naja, ich denke mal, es wäre im Endeffekt schon ein Mensch, der dahinter sitzt, ne, der sich nur damit beschäftigt, aber welche Richtlinien hat er da? Ab wann zählt er einen Takedown dann auch tatsächlich so, wie er gezählt werden sollte, damit man das am Ende in diese Statistik mit einbauen kann.
Diese Problematik wird man aber immer beim Kampfrichter haben, denn auch der Kampfrichter, der nicht anhand der statistischen Daten arbeitet, muss ich natürlich während dem Kampf Gedanken machen, wie bewerte ich was? Bewerte ich eher den Takedown größer? Das, also der steht letztendlich vor dem gleichen Problem. Ja, so auf Anhieb fallen mir gar nicht so viele Nachteile ein. Weil wie gesagt, wir haben halt hier immer noch dieses 4 zu 1. Das heißt, einmal Statistiken, aber viermal Kampfrichter, die halt frei, normal, ohne die Statistik werten. Und das macht es für mich halt so interessant. Ja.
Exakt, ist eine interessante Idee.
Eine gute Idee.
Ja,
Also
ist.
Lob nach Salzburg. Gute Idee, ein guter Gedanke. Müsste man letztendlich mal an die UFC schicken. Aber die lassen sich natürlich nicht in die Suppe spucken. Aber uns gefällt's.
Jawohl. Gut, ich würde sagen. Dann wären wir auch durch mit der aktuellen Episode. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Spaß am Wochenende bei der UFC, beim Boxen und wird ein geiles Fightsport-Wochenende. Und Matthias, Schlusswort gehört wie immer dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wieder mal eine große Freude gemacht, euch zu unterhalten. Macht immer wieder Spaß, mit dem Carsten über Kampfsport zu reden. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr seht, wir setzen das in die Tat um. Also, wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt uns an. Am einfachsten auf Instagram, damit die Fragen auch nicht untergehen. Und dann werden wir natürlich auch in den zukünftigen Podcasts eure Fragen beantworten. Und ja, keine falsche Scham. Ihr könnt ruhig alles fragen. Wir freuen uns über alles, was irgendwie zur angeregten Diskussion, zum angeregten, interessanten Podcast beiträgt. Also, vielen Dank, bleibt gesund und nächste Woche natürlich auch wieder unseren Podcast einschalten. Bis dahin, liebe Grüße, ciao.